Mir ging heute Morgen noch eine Botschaft an dich von Gott an, durch den Sinn. Du bist gesehen und du bist bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wisst ihr, dass es ein tiefes Bedürfnis ist, gesehen zu sein? Hat dir heute Morgen schon jemand in die Augen geguckt? 40% unserer Gesellschaft lebt in Singlehaushalten. Da ist nicht jemand, der morgens in die Augen guckt und sagt, schön, dass du da bist. Und das ist doch eine unglaublich wichtige Botschaft, dass morgens, ja, man muss dann selber in den Spiegel manchmal gucken, gell, und sagen, schön, dass du da bist. Also, aber ist doch eine wichtige Botschaft, du bist gesehen und du bist auch so gesehen, wie du bist. Und da, damit darfst du auch da sein. Ich habe heute Morgen ein großes Thema mitgebracht und es hat mich schon, wo ich den Termin gemacht habe, schon bewegt. Jetzt ohne konkrete Situation und ich muss auch kurz ein bisschen Hintergrundmusik liefern zu mir und meiner Person, sonst versteht man vielleicht diese Botschaft gar nicht so richtig. Ich bin eigentlich in einem sehr behüteten Umfeld groß geworden, habe aber dann selber in Palästina gelebt und meine Schwester, die lebt jetzt wieder in den besetzten Gebieten und ist letzte Woche zurückgeflogen und ihre Familie ist dort und ihre Kinder sind dort und sie arbeiten dort in diesen besetzten Gebieten. Und das ist die eine Seite, wo dann diese Frage des Friedens, über die ich heute Morgen sprechen möchte, auch nochmal ganz habhaft und ganz brutal wird, wo man merkt, wir haben eine Zeit jetzt im Moment, wo wir so einen Begriff, wie dass man sich im Orient zum Beispiel begrüßt mit Shalom oder Salam, Salam Aleiki, ich wünsche dir einen friedvollen Tag, dass wir gar nicht mehr verstehen, was das eigentlich ist, Frieden zu haben. Und ich selber habe ja dann in der Ukraine viele Führungskräfteseminare gemacht und als der Krieg da losgegangen ist, da habe ich einfach geweint. Ich merke, mittlerweile greifen diese Dinge nach mir. Aber ich merke auch eins, wir sind ja in einer Welt von dem, dass, ja jetzt könnte man sagen, da ist manches in Unordnung, aber da ist auch viel Bewegung drin, viel Veränderung, oder? Und wo dann schon eine interessante Frage einfach steht, wie schaffen wir das, dass das noch funktionstüchtig ist und sowas wie Frieden oder machen wir, sorry, jetzt sage ich auch was Politisches, wir brauchen in der Zukunft vielleicht Ökologie und wir brauchen auch Soziologie und wir brauchen vielleicht auch Ökonomie, aber das müssen wir halt zusammen hinkriegen und wir schaffen es nicht. Und dann sind wir halt, das ist alles sehr weit weg, oder? So bei uns da in Dingendorf und, und bei mir in Oberndorf und in Ostfildern, da ist das alles sehr weit weg. Aber dann stelle ich fest, Mist, ich bin in den Firmen drin und das gesamte mentale Modell, das wir nur noch scharf schalten, schlägt auch dort voll durch. Die Leute, wir haben eine rustikale Umgangsform und wir haben dann unter Umständen auch, dass man sofort scharf schaltet und sagt, das ist ein komischer und mit dem will ich sowieso nichts zu tun haben. Und dann gehe ich in die Gemeinden, weil das Schöne oder das Problem ist ja, dass ich manchmal auch Gemeinden begleiten darf und dann auch feststelle, hey, machen wir es denn besser? weil Jesus ja gesagt hat, ja, ich will eigentlich, dass mein Reich gebaut wird und dass Gemeinde Jesu ein Leuchtturm wird und sage, Jungs, so müssen wir es machen, so funktioniert es. Weil wo sind die Leuchtturmprojekte, wo wir noch sehen können, wie Leben stattfinden kann, wie miteinander stattfinden kann, wie das alles stattfinden kann. Und Jesus hat ja deswegen auch den Leuten damit versucht, auch eine Gebrauchsanweisung mit auf den Weg zu geben und zu sagen, Leute, es ist nicht nur ein Thema für euer persönliches Leben, sondern ist auch eine Frage, ich sage es mal ganz schwäbisch, verrecken wir morgen oder überleben wir? Ja. Also damit ist auch die Bibel für mich, ich habe es oft früher so gesagt, wir gehen manchmal an unserer Harmlosigkeit als Christen zugrunde. Es ist nicht harmlos. Es ist nicht harmlos. Ein echtes, gelebtes Christsein ist nicht harmlos. Das ist eine Brutalität, die etwas mit dir und dir selbst zu tun hat und natürlich auch mit dieser Weltgeschichte und mit dem, was da ist. Und in diesem Bewusstsein, weil sind wir unterwegs und es ist auch einfach so, dass ich in meinem eigenen Leben feststelle, Frieden, boah, echt, das ist ja überhaupt nicht so einfach, angesichts von all den, keine Ahnung, was bei dir so alles läuft, oder? Habe ich Frieden in mir. Und ich habe deswegen heute Morgen, vielleicht kann man das geschwind anschalten, den Text rausgesucht, der in Matthäus Kapitel 5, Vers 9 steht. Und Jesus hat ja versucht, so in diesen Seligpreisungen das einzudampfen und zu sagen, hey, was so ein paar Kernsätze. Und das erleben wir ja in der Bibel. Redaktionskritisch sagt man hier, alle die Beispiele, wo etwas auf dem Berg passiert ist, das waren die Leuchtturmveranstaltungen. Da hat Mose, da hat Jesus immer wieder was gesagt und gesagt, Jungs, jetzt kommt mal auf den Berg. Also das ist wie wenn man ein Summit macht im Amerikanischen, wie wenn man einen Gipfel macht im Deutschen. Gell? Wir machen also einen Gipfel und das heißt, am Gipfel gilt es etwas Wichtiges zu sagen. Und in diesem Bewusstsein hat dann Jesus tatsächlich diese Dinge auf den Punkt gebracht, das ganze Alte Testament in den Trichter gekippt, auf den Punkt gebracht und es in ein paar kernige Botschaften, ein paar kernige Aussagen gebracht. Und wenn es jetzt heißt, glückselig sind die Friedensstifter. Jetzt muss man allein schon wissen, dass der Luther das falsch übersetzt hatte am Anfang, weil er hatte es als Leute gesagt, die nicht Friedensstifter sind, sondern die friedfertig sind. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich friedfertig bin ob ich ein Anstifter bin, weil als Anstifter, hey, da hast du was zum Do, oder? Also sind wir nur friedfertig, oder sind wir Friedensstifter? Übrigens, wenn wir ein bisschen Politik machen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man tatsächlich gesagt, die sogenannte Appeasement-Politik, die Stillhaltepolitik, war das völlig Falsche angesichts eines Hitlers, der einen Zweiten Weltkrieg angezettelt hat. Und die alliierten Mächte haben damals gesagt, es war die falsche Politik, einfach stillzuhalten. Und wisst ihr, das ist ja, da tut sich ja für uns das auf. Auch in unserem Leben, oder? Machen wir einen auf Kompensation und Stillhaltelogik und mache ich so Frieden und halt dein Klappen, dann machst du nichts falsch. Gell? Ich habe oft das Problem bei Führungskräften, treffe ich keine Entscheidung, habe ich nichts falsch gemacht. Aber dann sage ich, muss ich die Leute mal auf den Pott setzen und sagen, Junge, weißt du was, wenn du keine Entscheidung triffst, dann hast du eine furchtbare Entscheidung getroffen, du übernimmst die Verantwortung für den gegenwärtigen Zustand mit allen Konsequenzen in der Zukunft. Ist doch furchtbar, oder? Und wir merken aber, mit jeder Entscheidung kommt halt auch Verantwortung, oder? Auch in unserem privaten Leben. Und deswegen fürchten wir manchmal die Entscheidung und lassen es lieber laufen. Das andere ist natürlich, und das erleben wir auch, dass Glaube vereinnahmt wird für Macht. Dass man auch das nehmen kann und zu sagen, ich habe Recht und habe Gott auf meiner Seite. Und das heißt, wir nennen das Credibility. Das haben wir, und das Interessante ist für mich, ich habe ja Kirchengeschichte lange Jahre unterrichtet, da habe ich immer gedacht, naja, die da in der Vergangenheit, weißt, die haben da nichts auf der Rille. Aber die evangelikale Bewegung hat es genauso. Wir haben ein bisschen mehr Heiliger Geist wie du, wir haben ein bisschen mehr Erkenntnis wie du, ich habe den richtigeren Glauben wie du, mein Schäfele ist größer wie dein Schäfele. Ja, und dann haben wir genau die gleichen rechthaberischen Themen und kommen doch nicht zusammen. Ja, jeder hat ein Recht. Ich sage es oft, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, kannst heute zu deiner Frau und sagst, du siehst halt richtig schlecht aus, du hast vielleicht Recht, aber ist es richtig? Ja, oder wisst ihr, jetzt gucke ich meinen Ingenieur an, ich habe so viel mit Ingenieuren zu tun und zu sagen, ja, dann hast du zwar recht, aber hast was gewonnen. Und in wessen Geisteshaltung tun wir die Dinge, die wir tun. Und dann sehen wir, wenn Jesus von dem Heiligen Geist spricht, von dem Geist, dass euch der Geist Gottes gegeben wird, dann meint er, damit der Wesenszug Gottes Einzug halten sollte in unser Herzen, in unsere Gesinnung, in dem, was wir tun. Und deswegen auch das Miteinander gestaltet ist durch den Geist Gottes, der größer ist, haben wir ja gerade im letzten Vers auch gesungen, der größer ist als unser Klein-Klein, oder? Und deswegen müssen wir heute Morgen, ich würde die Predigt gern aufteilen in zwei Teile. Das erste ist einfach, was heißt denn eigentlich Frieden? Weil ich stelle fest, das definiert jeder anders. Wir haben manchmal solche Dinge, wo wir dann feststellen, wir müssen das nochmal ganz neu anschauen. Was heißt denn das eigentlich? Und das zweite würde ich dann noch ein bisschen praktischer werden und sagen, was können wir denn ganz praktisch machen? Ja, so. Also sucht es euch dann raus, wird ein bisschen viel, aber ich habe es halt nicht kleiner gekriegt. Das erste ist ja, wir haben zwei Begriffe im Neuen Testament oder im Alten Testament. Das eine ist Eirene. Eirene ist tatsächlich der Gedanke von Frieden. Es gibt ja auch den Namen Frieden, ja, das ist wieder Gottfried oder so, ja, halt auf feminine Form. Und damit ist auch klar, es geht darum, man kann das personifizieren. Jemand ist ein friedvoller Mensch. Im hebräischen Denken, und da würde ich gern sehr intensiv drauf eingehen, weil das hebräische Denken nochmal ganzheitlicher denkt. Und dort ist tatsächlich der Begriff Shalom der Begriff für Vollständigkeit. Also ihr müsst euch vorstellen, zu sagen, hast du Friede? Ja, ja, bist im Einklang mit dir selber. Shalom bedeutet an der Stelle zutiefst der Gedanke, ich bin im Einklang mit mir selber, mit meinem Job, mit meiner Umgebung, vielleicht sogar mit der ganzen Natur. Ich bin im Einklang miteinander. Das ist ja Frieden. Ja, wir merken ja in der Natur, kommende Woche stürmt es wieder, dann ist das nicht alles im Einklang, sondern dann stürmt es halt und dann geht es zur Sache. Und das heißt ja, wenn wir Frieden haben, sind wir im Einklang, das heißt nicht Gleichmacherei. Wir werden nachher dran vorbeikommen, dass wir sehr verschieden sind. Aber dass zutiefst dann der Gedanke ist, ich bin im Einklang mit dem, dass wir auseinander sind und anders sind vielleicht auch, kann ja auch sein. Diese Vollständigkeit und diese Unversehrtheit, deswegen macht es ja auch so viel Sinn, jemand zu sagen, ich wünsche dir Shalom, ich wünsche dir, dass du unversehrt bist. Wie viel versehrte Menschen erleben wir? Zerbrochene Beziehungen, zerbrochene Persönlichkeiten. Ich sage immer, manche haben ihre Handicaps äußerlich, andere haben sie innerlich. Und was haben wir hier an Versehrtheit? Dass wir wie aus einem Krieg kommen und jeder hat so seine Amputationen und seine Themen und Themchen, die er in sich mit sich rumträgt. Das heißt Vollständigkeit, und deswegen haben wir im 1. Mose Kapitel 43, Vers 27, fragt Josef seine Brüder, und nach dem Shalom ihres Vaters, hat der Vater Shalom, Gott zum Gut. Wie ist er drauf? Wie geht's dem Vater? Und deswegen ist das auch eine sehr persönliche Frage. Heute Morgen, habe ich Frieden? Bin ich im Einklang mit mir selber? Es gibt ja ein Buch, das heißt, wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Und das ist ja eine interessante Frage. Man ist ja nicht immer im Einklang mit sich selber, oder? Jetzt muss ich mir vorstellen, wirst du mit einem Menschen alt, der ständig mit sich selber im Streit ist. Ja, viel Spaß dabei. Oder sind wir im Einklang mit uns? Sind wir stimmig, könnte man auch schwäbisch sagen. Das zweite ist ja das Thema Versöhnung. Shalom impliziert Harmonie in den Beziehungen. Also haben wir Frieden in unserer Beziehung gerade zueinander. Das heißt, es ist eine aktiv hergestellte Versöhnung, eine Aussöhnung. Es gibt wirklich Dinge, die lesen wir nicht. Wir machen Cherry-Picking in der Theologie und wir suchen uns nur noch Texte raus, die uns passen. Aber es gibt in der Bibel das Prinzip der Wiedergutmachung. Das heißt, wir werden einander schuldig. Wir werden aneinander schuldig. Und dann heißt es auch mitunter, wenn du das nicht wiedergut machst, lebst du in Unversöhnung. Und wenn Jesus dann sagt, soweit es an euch liegt, lebt in Frieden mit jedermann. Wir wünschen das ja auch jemand, wenn er beerdigt wird, oder? Dass er in Frieden gehen kann, mit sich und anderen Menschen versöhnt. Ich muss das selber feststellen und ich habe auch die Maßgabe wirklich, ich werde an Menschen schuldig. Und dann sage ich manchmal einem, du hast was gut bei mir. Ja, erst letzte Woche habe ich es jemandem gesagt. Da habe ich gesagt, du hast wirklich was gut bei mir. Es tut mir leid. Ja. Und es ist aber eine Grundhaltung, ist ja die Frage. Und man sagt, nee, unterwegs gibt es halt ein paar Leichen, muss halt damit leben, oder? Aber ich sage es manchmal meinen Kunden, sie haben was gut bei mir. Umgekehrt sage ich es manchmal auch, ich habe was gut bei ihnen. Kann man auch mal machen. Also das heißt wirklich in dieser Versöhnung, Aussöhnung. Und deswegen ist Frieden stiften nicht harmlos. Weil wenn du wirklich sagst, jetzt mache ich mal einen Geldbeutel auf und jetzt verzichte ich auf mein Recht, jetzt verzichte ich auf einen Teil meiner Erbschaft, dann hat es ja was ganz, dann ist es Friedensarbeit, dann ist es richtig Geschäft. Weil jetzt heißt es ja auch, bin ich fähig, tatsächlich von mir wegzugehen, zum anderen hinzugehen und auch da was zu tun. Und deswegen ist es zutiefst auch in Jesaja Kapitel 53, wenn es von Jesus spricht, dass er der Friedefürst ist und dass er ein Beispiel der Versöhnung gestiftet hat, dann sehen wir, dass Jesus einfach mal gesagt hat, Leute, das ist doch möglich, dass wir versöhnt sind miteinander und mit dem Vater im Himmel. Das ist die ganz tiefe Botschaft der Erlösung. Und für mich ist deswegen auch eine interessante Frage, wie erlöst sind wir denn überhaupt? Also wenn man wirklich die Nagelprobe anlegt, ist da Christsein drin oder nur draußen? Ja. Also deswegen ist da ein geheilter Zustand und ist es auch meine Ambition zu sagen, ich möchte so gut es geht versöhnt sein. Ja. Das nächste, Gerechtigkeit und soziale Ordnung. Und das ist natürlich ein riesiges politisches Thema, muss ich euch ehrlich sagen, weil wirklich Gerechtigkeit zu üben, wenn du Kinder hast, ich habe gemerkt, wie schwierig das manchmal ist, gerecht zu sein. Schaffst du das immer? Ja. Ja, irgendwann habe ich mal einer Tochter gesagt, jetzt schneidest du zuerst durch und die andere nimmt zuerst. Ja. Also auch in den Firmen, ich erlebe, die Leute haben ein extremes Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe viel mit gewerblichen Leuten zu tun, in der Werkstatt. Und dann, wenn der Meister die einen zweimal begrüßt und der andere nur einmal, die Leute sehen das sofort, oder? Dem Schnitzel ist größer wie meins. Also man sieht es sofort. Und der Anspruch an Gerechtigkeit ist ein hoher Anspruch, aber wir schaffen es nicht hundertprozentig, oder? Wir schaffen keine 100%. Der Sozialismus hat es ja probiert, mit 120 Mal haben die ja die Bibel zitiert. Nein, wir schaffen nicht 100% Gerechtigkeit. Und deswegen ist Gerechtigkeit nicht gleich Macherei, sondern es ist zutiefst der Anspruch, wie schaffen wir einen Ausgleich, sodass ein Miteinander noch möglich ist. Und wenn ihr merkt, wenn wir das so sagen, dann ist es nicht einfach. Und deswegen verstehen wir auch so Psalm 85, Verse 11 bis 12, Gerechtigkeit und Frieden küssen einander. Was für eine intime Botschaft, oder? Das heißt, du kannst es nicht voneinander trennen, sondern Gerechtigkeit und Frieden gehören zueinander. Wenn wir Ungerechtigkeiten schaffen, dann werden wir auch Unfrieden durchleben müssen. Und das ist ja der Gedanke des Gerichts. Dann werden die Konsequenzen unseres ungerechten Handelns durchgereicht und dann durchleben wir das eben auch. Ich war ja selber in Südafrika, wisst ihr, und da war allein mit einem Pastor zusammen, da war allein die Toilette, war ein Turm mit 12 Meter hoch, 6 Meter im Durchmesser, im Gästehaus. Jetzt musst du dir vorstellen, hat jemand von euch so eine große Toilette hier? Ja, du hast so eine, okay. Ja, du hast auch einen Bauingenieur, ja. Also, aber, und dann gehst du aber raus und dann hast du Selbstschussanlagen. Und jetzt ist da, versteht ihr, das heißt, wenn das so ein großer Unterschied ist von Luxus und Nicht-Haben, dann muss Ungerechtigkeit und Unfrieden auch entstehen. Und dass dann irgendeiner mal Schwäbisch sagt, jetzt hol ich mal ein Priegele und guck, was da drüben drin ist, das ist auch normal, oder? Oder nicht normal, nee, da kannst du es, ja. Das ist ja genau der Gedanke von das Anstreben nach sozialer Gerechtigkeit. Und das haben wir natürlich auch in unserem Mikrokosmos, wenn wir Familie haben, erziehen, darf deine Frau auch mal schaffen gehen oder, also es sind ja viele Dinge, wo wir auch merken, das hat ganz, ganz, ganz praktische Anwendungen. Wir sehen das zum Beispiel bei Nahum im Alten Testament, ich weiß nicht, ob irgendeiner Nahum hier mal gelesen hat, aber dass diese Ungerechtigkeit in Ninive hat dazu geführt und wir haben mittlerweile ein oligarchisches System in unserer Welt, wo einfach unglaublich viel Differenzbetrag zwischen den Reichen und den Armen ist. Mein Nachbar, der hat früher die Chefs von Bosch geflogen und dann ist er nach Hongkong gezogen, weil er dort viel mehr verdient, wenn er die Söhne der sogenannten roten Barone in die Casinos fliegt. Und es sind die Funktionäre in dem chinesischen Reich. Und dann sehen wir haben ja eine Bedienkultur, oder? Und jetzt ist ja schon noch die interessante Frage, mit dem Anspruch des Glaubens zu sagen, wenn du gesegnet bist, hast du viel und der andere hat nichts. Und da sage ich, da sind wir natürlich schon, ich weiß, das ist keine nette Botschaft, aber es ist eine tiefe Verantwortung auch in uns drin, was mache ich mit meinem Geld? Ich sage immer, wenn Gott dir viel gibt, viel Gaben gibt, viel Geld gibt, viel Möglichkeiten gibt, hast du eine Wahnsinnverantwortung. Ich sage immer, ich bin froh für alles, was ich nicht habe. Muss ich keine Verantwortung übernehmen, oder? Und es ist ja auch dieser Anspruch dann zu sagen, wir sind Haushalter und müssen anstreben, was heißt hier auch zum Beispiel eine soziale Verantwortung. Und es beginnt tatsächlich im Kleinen und endet im Großen. Und da sehen wir Frieden stiften. Hey Leute, das ist richtig ein Thema. Wenn ich dich angucke, gestern sind wir zurückgefahren, wir haben meinem Schwager geholfen beim Umzug. Und dann sind wir zurückgefahren und haben gesagt, damals bei unserem Umzug, da haben so viele Leute geholfen aus Prisma. Warst auch dabei, gell? Und es hat mich nochmal gestern auch so tief berührt, versteht ihr, zu sagen, das sind Menschen, die füreinander da sind. Man hat vor einiger Zeit mal einen Versuch gemacht, hat Menschen $100 gegeben und gesagt, die einen sollen es für sich selber ausgeben, die anderen für jemand anders. Wer war nachher glücklicher? Man hat die in die Röhre nachher geschoben. Was glaubt ihr? Ha? Der, wo gegeben hat. Man konnte das nachweisen, dass im Gehirn, kannst du das mittlerweile sogar zugucken, der Mensch ist einfach glücklicher, der geben kann. Ist doch klar, weil er hat die Herrschaft über seine Besitztümer und zeigt damit auch, die Besitztümer haben nicht mich, sondern ich habe die Besitztümer. Das ist die ganz einfache Logik, die da dahinter steckt. Und deswegen ist es, wir verstehen manchmal mittlerweile in unserer modernen Gesellschaft, verstehen wir viel mehr, was eigentlich die Bibel dahinterlegt hat, aus einem Erfahrungsschatz, wo wir auch verstehen, in der Bibel sind so viele wichtige Dinge bereits drin. Wir haben deswegen auch den Gedanken von Shalom, von Sicherheit und Wohlergehen, fühlst dich einfach sicher. Ich habe öfters war ich in Afrika und dann, wenn ich immer zurückgekommen bin, dann sage ich, ich zahle so gern meine Steuern, unser Haus ist dort Tag und Nacht offen, oder? Und wo ich denke, also wenn wir mal irgendwo übernachten müssen, so einfach, sag's euch, wo es nahe geht. Aber das ist doch ein unglaubliches Gut und wir müssen nur über irgendwelche Grenzen drüber gehen, wo du auf jeden Fall lässt deine Scheiben zu im Auto, ja. Und Frieden deswegen als Shalom, Sicherheit und Wohlergehen, dass du abends ins Bett liegen kannst und sagst, ich fühle mich nicht sicher. Da kommt keiner zum Fenster rein und kommt keiner zur Tür rein. Meine Cousine, ihre Tochter, die hat in Simbabwe gelebt. Zum Schluss waren es 12 Meter hohe Mauern und acht Hunde, die jeden Tag ums Haus gelaufen sind. Und die Frau wurde irgendwann depressiv. Versteht ihr, wo man auch sagt, Sicherheit. Bin ich sicher? Im Frieden? Habe ich den Rücken frei mit meiner Verwandtschaft? Habe ich den Rücken frei mit meinen Kunden? Habe ich den Rücken frei? Oder bin ich in Unversöhntheit, wo ich merke, meine Sorgen sind meine Speise Tag und Nacht? Ja, das ist ja auch das Wohlbefinden. Und wir wissen ja mittlerweile, wenn Frieden herrscht, geht es auch einer Gesellschaft gut. Warum? Ist ja ganz klar, weil Vertrauen da ist, weil du miteinander Handel treiben kannst und sagen, Junge, weißt du was, nimm ich mein Moped mit, ich zahle da morgen dafür. Oder, ja, ist kein Problem. Aber das war der frühere kaufmännische Handschlag, wenn man es miteinander kann. Und deswegen müssen wir verstehen, Frieden. Wir leben in einer Gesellschaft nach 100-jährigem Krieg, 30-jährigem Krieg, englisch-französische Kriege, 2 Weltkriege. Wir wissen ja manchmal fast nicht mehr, was es bedeutet, Frieden zu haben. Und wir sind jetzt, und wir merken, das Ganze ist eine Rampe hochmarschiert und jetzt rutscht uns da manches wieder zurück. Privat, gesellschaftlich, auch in unserer Weltgemeinschaft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, wenn es hier heißt, es ist nicht nur Ruhe, sondern es ist Heilung und Wohlergehen. Ich würde euch nachher aufrufen, dass ihr einander mit Frieden segnet. Weil das ist doch das, was wir uns auch gegenseitig wünschen. Es soll dir richtig gut gehen. Dass der Rotz am Backen aufläuft, sagt man Schwäbisch. Ich weiß nicht, ob das die meisten kennen bei euch. Aber dass es einem so richtig gut geht. Und ich freue mich immer, wenn ich dann meine Freunde sehe oder auch Menschen sehe, denen es richtig gut geht. Ich muss dazu sagen, es war nicht immer einfach in meinem Leben, ja. Und wo ich gemerkt habe, manchmal hat auch das Geld gefehlt. Und dann hatte ich auch mit Neid zu kämpfen. Und ich muss auch feststellen, Neid ist eine unglaubliche Triebfeder, oder? Auch bei Menschen. Und dann aber zu sagen, nein, ich freue mich, hat der ein cooles Haus. Ich habe meinem Schwager gestern gesagt, ich freue mich so voll. Also, ja, ist doch cool, oder? Und es ist viel größer wie unser, und viel schöner. Alles gut, alles gut. Aber ihr merkt, wenn du im Unfrieden mit dir selber bist, puh, warum ist mir das nicht gelungen? Warum habe ich das nicht nachgebracht? Ja, hätte man halt doch nur anders machen müssen. Und dann werden wir verbittert und ist mittlerweile sogar diagnostiziert in Deutschland als psychologische Störung, Embitterment, Verbitterung. Dann sind wir über dem, was wir haben, Genügsamkeit, in dem Frieden zu haben, was wir haben, werden wir nicht zufrieden. Sondern wir sind in der Verzweiflung, im Neid und was weiß ich was. Und sind wir ehrlich, wenn du neidisch bist, da hast du auch nie genug, oder? Das könnte immer noch mal eins. Und da lebt ja auch das Marketing davon, zu sagen, es fehlt noch was. Ja? Es könnte noch ein schönes Auto sein, es könnte noch ein schönes Häusle sein. Also die versuchen das ja auch zu bringen. Und dann haben wir natürlich auch diesen innere Ruhe und den geistlichen Frieden. In Frieden werde ich mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich in Sicherheit wohnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Abends kannst du einschlafen? Jetzt sind wir ja ganz praktisch. Es gibt so viele Leute, die können nicht einschlafen. Die brauchen Schlafmittel, die brauchen was weiß ich was, um sich abzudröhnen. Aber abends ins Bett nahe zu liegen und zu sagen, oh, ja, das war jetzt der Tag, ich lege mich nieder, wie meine Kleider lege ich meine Sorgen ab und das war's jetzt. Und jetzt kann ich einfach mal pennen, oder? Und der Rest macht sich selber. Und versteht ihr, was für eine Gnade ist es doch, in diesem Frieden zu sein, in einer angstbesetzten Gesellschaft von, oh, das wird bestimmt ganz schlimm. Und Wahlen werden übrigens auch gewonnen über Ängste, werden wir jetzt wieder erleben. Das heißt, wir haben tatsächlich dieses Thema, dass wir lernen müssen, im Frieden zu sein. Ich habe jetzt erst diese Woche einen Satz gelesen, der heißt, wenn man den Theologen die Hölle und den Himmel wegnehmen würde, was würde dann noch von Gott übrig bleiben? Und es ist ja die Frage, die einen machen es mit Angst, die anderen mit Leistungsorientierten, musst gucken, dass du ordentlich in den Himmel kommst, ja. Und dann kriegst du noch mehr goldene Gassen und noch mehr goldene Häuser und so. Aber was ist von unserem Gott übrig, wenn die Drohbotschaft der Hölle nicht mehr da ist und auch der Himmel nicht mehr da ist? Versteht ihr, was ich meine? Damit nicht dieses Karotte vor die Nase. Und deswegen zutiefst zu sagen, Gott gebe uns Frieden, dass wir weder in dem Angstsystem noch in dem Belohnungssystem unterwegs sind, sondern zutiefst wissen, wir haben ein Leben, das lebenswert ist und in diesem Leben bin ich auch zu Hause und es ist gut so, es ist gut so, es ist gut so. Ja. Und damit haben wir eben diesen Frieden mit Gott. Ich muss immer wieder, Gemeinde Gottes, wo ich herkomme, da gab es einfach so ein amerikanisches, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, dann ist mir's wohl in dem Herrn. Das ist so alte Lieder, die kommen mir mittlerweile. Wo ich denke, ja, was bedeutet es, wenn ich Frieden in meiner Seele habe? Du grinst ja. Wenn ich Frieden in meiner Seele habe und diese wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Wir haben es ja vorher gesungen. Wie gaga ist es, zu sagen, ich verliere mich in Gott. Aber das heißt doch letztlich, nimm dich doch nicht so wichtig. Ich denke da immer wieder an den Helmut Schmidt, der mal gesagt hat, Politiker sollten sich nicht so wichtig nehmen. Wir haben mittlerweile eine andere politische Kultur, zu sagen, ja, wir müssen lernen wieder. Wir müssen wieder lernen, wenn wir nur nach uns gucken, unser Egoismus, der alte Mensch, der sich selber zugrunde richtet, sagt die Bibel. Und wenn wir nicht verstehen, wir brauchen ein größeres Ganzes, wir brauchen wirklich eine Transzendenz, die über uns selber hinausgeht. Das ist doch das, was den Glauben ausmacht. Ja, in 100 Jahren, der mischt mir sowieso nicht mehr, also wahrscheinlich in 25 Jahren, ja, also pff. Also macht, aber wie wichtig ist denn das alles, oder? Es wird so wichtig. Und ich erlebe das, ich habe es jetzt viel mit Frauen auch zu tun gehabt in letzter Zeit, wo ich merke, wenn wir nicht dagegen arbeiten, übernehmen unsere Ängste. Dann haben wir nur noch Angst, 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 Angst. Und das geht schief und das Geld wird weniger und was weiß ich was. Und dann sind wir nur noch in der Angst. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, du wirst alt mit deinen Ängsten. Ja? Wie furchtbar ist doch das? Und dann zu sagen, nee, ich hatte eine Gruppe von Simbabwesen da und die Damen, sind morgens dann mit dem Bus gekommen. Und man muss wissen, in Simbabwe, da gibt es 85% Arbeitslose. Und da musst du überhaupt mal überlegen, wie kannst du sowas überhaupt mal, also hirnmäßig, kriegst du das überhaupt hin? Und dann haben die mir gesagt morgens, ihr versteht auch ein bisschen Englisch, oh, you are having buses and the buses are coming and you know what, they are even clean and you know what, they are even punctual. Ja, wenn bei uns doch der Zug eine Minute spät kommt, dann ticken wir schon aus. Und ist das noch normal? Versteht ihr, das Leben ist nicht vollständig kalkulierbar, oder? Wir können nicht alles im Griff haben, weil wenn wir alles im Griff hätten, dann bräuchten wir keine Hoffnung mehr, bräuchten wir einen kleinen Glauben mehr, weil dann wäre alles technokratisch durchkalkulierbar und technokratisch durchorganisierbar. Das heißt, das Leben hat Fiasko. Das Leben hat Höhen und Tiefen und das Leben, soll ich euch was sagen, das endet fatal, nur falls wir es vergessen haben. Und wir müssen angesichts des Todes, wo wir auch verstehen, das Neue Testament spricht ja davon und zu sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, sag, wo ist dein Sieg? Nur, bis an den Punkt zu kommen, dass man das auch mal sagen kann, was ist der Tod? Der ist nicht so wichtig. Deswegen, Christus ist unser Leben und Christus ist ein neues Denken. Und wir haben natürlich auch in dem Gedanken, und jetzt versteht ihr auch, warum das denn heißt, im Shalom bedeutet es auch zutiefst, dass wir Wohlstand haben. Und Wohlstand heißt für mich nicht Gewinnmaximierung, sondern das heißt Genügsamkeit. Weil, wann ist genug genug? Oder meine Frage, bist du reich? Ich habe neulich eine Dame getroffen, die ist in meiner Sicht sehr arm. Aber sie sagt, ich bin total glücklich, ich bin total reich, ich bin reich beschenkt. Und du musst dir mal vorstellen, was für ein Geschenk des Reichtums ist es, genügsam zu sein. Wenn du liebst, was du hast, hast du irgendwann alles, was du brauchst. Und wenn das mal da ist, wenn du liebst, was du hast, hast du irgendwann alles, was du brauchst. Es könnte immer was anderes sein, oder? Der andere Partner, der andere Auto, was weiß ich was. Aber wenn du liebst, was du hast, hast du alles, was du brauchst. Und dann haben wir auch das Thema Genügsamkeit abgefespert, oder? Nicht so einfach. Frage, und ihr merkt, da ist ja ein bisschen Arbeit zu tun, in uns, um in uns Frieden zu stiften. Wie können wir das jetzt ganz praktisch machen? Ich brauche noch 5 Minuten. Wirklich Empathie zu entwickeln. Die Fähigkeit, sich den anderen Menschen reinzudenken, ist doch eine unglaubliche Friedensarbeit. Musst du dir mal vorstellen, du kannst tatsächlich dir überlegen, Mensch, wie geht's denn meinem Kollege gerade nebendran hier? Und das ist, dazu ist der Mensch fähig. Das unterscheidet uns übrigens von Tieren, aber selbst Tiere haben sowas wie Empathie. Dass man Mitgefühl entwickelt, Verständnis entwickelt. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist das Thema kommunizieren können. Wirklich auch Frieden zu stiften und zu sagen, Leute, ist es so, wie es jetzt gerade läuft, wollen wir so haben. Ich habe es gestern mit ein paar Ingenieure gesprochen, solange man noch Schuldige sucht, haben wir noch keine Lösungen. Das ist übrigens auch die tiefste Botschaft dessen, wie Krieg entsteht. Menschen, die sich als Opfer fühlen, haben alle Rechte, dem anderen weh zu tun. Und wenn Jesus sagt, ich bin ein für alle Mal das Opfer gewesen, Jesus Christus, Hebräerbrief, ist ein für alle Mal das Opfer, dann hat es aufgehört, dann müssen wir das nicht mehr tun. Wir müssen uns nicht als Opfer fühlen. Und dann heißt es halt auch, wir müssen lernen und wir dürfen lernen, tolerant zu sein. Ich denke hier an Galater Kapitel 3, Vers 28, wo es heißt, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier und da ist weder Mann noch Frau. Ja, jetzt ist ja die Frage, will der Paulus da auflösen und sagt, hallo, gibt es gar keine Frau mehr, jetzt machen wir da ein viertes, fünftes Geschlecht draus oder was? Was meint er denn eigentlich? Er meint, eigentlich darum geht es gar nicht. Oder wenn wir in Christus sind, haben wir eine neue Natur und wir stellen fest, darum geht es nicht mehr. Ich war diese Woche erst in einem Seminar in Stuttgart und sage, Leute, wir können braun wählen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. 51% einer Neugeborenen in Stuttgart haben Migrationshintergrund. Punkt. Kannst machen, was du willst. Wir müssen das hinkriegen, Integration. Und versteht ihr? Und jetzt ist doch das, wenn wir jetzt zurückgehen zu uns als Gemeinde, was bedeutet das? Mensch, hast du eine andere Meinung? Ja, wow, das habe ich noch nie geglaubt, ja. Der Uwe sitzt hier, mit ihm habe ich ein paar Diskussionen schon gehabt. Oh, und hatten wir tolle verschiedene Meinungen. Und war das ein Problem? Nein, wir können uns immer noch knutschen. Weil ich sagte, ja, das, aber das hast du nicht in die Wiege gelegt, oder? Weil zuerst sehen wir, wie der andere anders ist, oder? Ich muss euch hier, sorry, jetzt fällt mir noch eine Geschichte ein. Ich war irgendwann mit dem Cyprian unterwegs. Cyprian, tiefschwarz, Zimbabwe. Seine Schwiegermutter besuchen. Da sage ich zu ihm, Cyprian, sag mal, wie machst du das nachts? Die Schwarze, siehst du die überhaupt? Ja, ja, da sagt er, yes, that's our problem. Jetzt zieht die sich auch noch dunkel an. Aber dann habe ich gesagt, du, jetzt fällt mir gerade was ein, weißt du? Ja, ihr kennt ja der Kielwein, ich bin mal so gerade raus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wir sagen unseren Kindern, wenn die nachts heimkommen sollen, sie sollen heimkommen, sonst kommt der schwarze Mann. Macht ihr das auch noch? Ja, aber dann sagt er, dann hat er losgelacht und dann sagt er, weißt du, was wir machen? Wir sagen, wenn du heimkommst, dann kommt der weiße Mann. Super, oder? So sind wir miteinander unterwegs. Und versteht ihr, wir lieben es, in Schwarz-Weiß zu denken. Wir lieben es, zu sagen, du bist schon mal ganz anders. Ja, du bist schon mal eine Frau, du bist schon mal ein Mann, du bist schon mal ein Grieche, du bist schon mal ein Jude, du bist schon mal anders da. Ja? Dann haben wir das zwar festgestellt, ja, aber was machen wir denn dann? Und versteht ihr, wenn wir jetzt diese Leuchtturmprojekte Gemeinde uns anschauen, Salz und Licht zu sein, was für eine Gnade ist es zu sagen, boah, ist das ein prismatischer Haufen hier. Ich denke noch an die Ursprungsgeschichte, wo wir damals diskutiert haben. Diese Vielfalt. Aber das zu durchleben, und diese Diskussion habe ich in ganz vielen Gemeinden, Einheit in Vielfalt, ja, zu leben, das ist halt anspruchsvoll, oder? Und da sind wir gefordert, und wenn du jetzt nicht wirklich Liebe, deswegen Frieden stiften ohne Liebe geht leider nicht, das muss ich ja ehrlich sagen. Und das ist halt auch, ja, weil eigentlich habe ich nicht jeden lieb. Also das, jetzt bin ich ein bisschen ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr es immer mit mir könntet oder so, da laufen vielleicht auch Leute raus, ich sage immer draußen in der Raucherecke, wird nachher schlecht geschwätzt, aber ja, wir können es nicht mit allem im ersten Moment. Wir können es nicht mit allen im ersten Moment, oder? Und deswegen brauchen wir sowas wie Respekt. Und Respekt kommt von Respektos, nochmal gucken. Nochmal gucken. Nochmal hingucken. Und nochmal schauen, wie ist denn der eigentlich drauf? Wie ist denn der drauf? Ich schließe mit einem Bild noch. Ich war neulich, hatte ich ein Seminar mit Bauingenieuren, und dann saß einer die ganze Zeit so drin. Ihr wisst ja, die Leute, die hier vorne stehen, die wollen, dass alle immer fröhlich drauf sind und es gut finden. Sagt ja keiner so. Und dann saß der so drin, so verbissen, so verbohrt. Da denke ich, was ist mit dem Sack los? Ja, jetzt, ja. Und dann bin ich, aber eins hat der Kielwein mittlerweile gelernt, der erste Eindruck ist nicht immer der richtige Eindruck. Ja, habt ihr das auch schon mal gelernt? Das ist schon Respekt, einfach mal zu sagen, schalte nicht immer gleich scharf. Und dann bin ich auf ihn zugegangen in der Pause und habe gesagt, du, lass mich mal schön fragen, was ist mit dir los? Und allein die Frage, was ist mit dir los, hat ihn total geöffnet. Dann sagt der Andreas, es ist so, ich habe daheim gerade eine schwerstdepressive Frau. Unser erstes Kind ist schwerstbehindert. Und wir haben ein zweites Kind noch, das hat ADHS. Ja. Das heißt, wenn ich zur Arbeit komme, dann gehe ich, um mich zu erholen. Und ihr merkt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, oder? Aber Gott sieht ein bisschen weiter, er sieht das Herz an, er sieht dahinter. Und deswegen ist es, dieses geistliche Sehen ist so wichtig. Und es hat halt auch mit uns zu tun, inwiefern sind wir Gesegnete, dass wir Frieden stiften. Weil wenn ich meinen Ursprungsmenschen, meinen natürlichen Menschen anschaue, dann sind alle anderen schon mal komisch. Ja. Aber wenn ich dann wirklich nochmal drauf schaue und dann sagt, das ist ja der Gedanke von Balken und Splitter, das, was mich am anderen am meisten Wanden auftreibt, ist möglicherweise etwas, das mit mir zu tun hat. Und in diesem Bewusstsein zu leben, heißt es auch, offensiv dann damit umzugehen, auf den anderen Menschen zuzugehen und zu sagen, wie geht's denn dir gerade, wie bist denn du drauf? Können wir das noch? Können wir einander segnen mit Frieden? Und zu sagen, dass der Gott des Friedens ein Reich baut, des Friedens in uns, mit uns und durch uns. Darf ich euch dazu einladen?